Ich muss das natürlich ein bisschen relativieren mit den Vorbildern. Natürlich habe ich Vorbilder und auch eine ganze Menge. Und ich finde, Vorbilder sind Menschen, die einen inspirieren und die ein Leben vorleben, das man auch gerne leben würde, wo man denkt, da kann ich mich dran orientieren. So zu sein ist nicht verkehrt. Und da gibt es immer Menschen, die man kennt, die man kennengelernt hat, vielleicht in der eigenen Familie oder in der Kirche, in der man ist. Oder es sind Leute, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt oder aus dem Geschichtsunterricht, wo man mal eine Biografie gelesen hat und denkt, hey, das inspiriert einen so, das ist total geil, wie die leben. Und wenn man sich so einen Jesus hier wünscht, mit oder ohne extra viel Fegefeuer, mit Donner und Blitz oder mit viel Kuschelfaktor, dann ist es doch immer die Frage, kann man an dem sich orientieren? Will man tatsächlich so einen? Was für einen Jesus willst du eigentlich zu Weihnachten haben? Welchen Jesus wünschst du dir? Und ich habe so bei Jesus, und den durfte ich ja nicht wählen als Antwort, nicht meine Schwierigkeiten, aber ich finde, es ist so schwer, sich an ihm zu orientieren. Und ich finde, es ist total schwer, ihn als Vorbild zu haben. Also andere Menschen, die machen Fehler, und es tut mir gut, das heißt, ich darf auch Fehler machen. Andere Menschen, die leben mir was vor und sagen, dass sie da lange üben mussten und trainieren mussten, bevor sie das konnten. Das finde ich auch gut. Ist noch kein Meister so vom Himmel gefallen. Aber Jesus als Vorbild, einer, der nie was falsch gemacht hat, einer, der alles kann, einer, der allmächtig ist, einer, der Sünden vergeben kann, wie soll der ein Vorbild sein? So werde ich doch nie. Will ich wirklich so ein Jesus? Oder wäre nicht einer, der viel, viel menschlicher ist, viel, viel normaler, der irgendwie so ist wie ich, wäre das nicht viel, viel besser? Na, Jesus, ja. Wenn es dem mal nicht so gut ging, stelle ich mir vor, dann hat er so zu sich gesagt, ach, werde ich mal ein bisschen übers Wasser gehen oder ein paar Leute gesund machen, dann geht es mir wieder besser. Oder wenn er mal so Depri drauf war, dann hat er ein Wunder gemacht und dann war er wieder glücklich und fröhlich. Und wenn er mal einen richtig schlechten Tag hatte, dann hat er einen Toten auferweckt. Das kann ich alles nicht. Kann ich mich tatsächlich in seine Lage versetzen? Kann ich so werden wie er? Will ich das überhaupt? Und deshalb haben wir oft ganz andere Bilder von Jesus und wünschen uns oft einen Jesus für andere. Also bei anderen soll mal so der Donner- und Blitz-Jesus auftreten. Bei meinem Chef, bei meinen Eltern, vielleicht bei euren Geschwistern. So ein Jesus, den hätten wir manchmal ganz gerne, der den anderen zeigt, wo es lang geht. Für einen selbst? Schwere Frage. Mac Jesus, welchen Jesus bestellst du dir? Ich möchte mir einen Jesus bestellen, wenn ich das überhaupt so sagen kann. Ich möchte an einen Jesus glauben, der mir tatsächlich hilft, mein Leben zu gestalten, an dem ich mich wirklich orientieren kann. Und deshalb muss ich für mich ganz persönlich auf diesen ganzen Wunderbereich und dieses ganze Übernatürliche und das, was ihn einfach von mir so kolossal unterscheidet, das muss ich einfach manchmal zur Seite schieben, weil ich damit viel zu wenig anfangen kann, weil mich das so unter Druck setzt und ich denke, wow, ich muss auch perfekt sein. Wow, ich muss auch Übernatürliches können. Und dann merke ich, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich will einen Jesus haben, der mich tief verändern kann. Der wirklich in mir tief etwas auslöst und an dem ich etwas sehe, was ich für mein eigenes Leben umsetzen kann. Und das ist gar nicht so leicht. Denn wer verändert sich schon gerne? Und wer gibt zu, dass er Veränderung im Leben braucht? Und wie? Wie verändert man sich eigentlich wirklich? Wie verändert man sich wirklich? Ich möchte euch vier Dinge heute Abend vorstellen, vier Veränderungsmöglichkeiten. Das sind so vier Sparmenüs heute Abend. Das erste, wo man sagt, wo Veränderung möglich ist und was einen verändert, ist Wissen. Je mehr man über eine Sache weiß, desto stärker verändert sie einen. Aber da ist ein Haken dran. Wir alle wissen, und ihr seht es heute Abend, dass übermäßiger Genuss von Schokolade ungesund ist. Wir wissen es. Und verändert es uns wirklich? Wir wissen, dass Rauchen nicht gesund ist. Und deshalb raucht ja auch keiner auf dieser Erde. Nein, das wissen ja alle. Wir wissen ganz viel, aber Wissen, dass wir tatsächlich etwas verstehen, hat nicht die Kraft, oft uns zu verändern. Wir wissen, wir müssen lernen für die Schule. Wir wissen, wir müssen vor Klausuren einigermaßen früh ins Bett. Wir wissen so wahnsinnig viel. Und doch hat das Wissen nicht die Kraft, uns tiefgründig zu verändern. Weil wir eben oft bequem sind und unser eigenes Leben viel lieber leben. Wissen ist eine Veränderungsquelle, aber sie hat nicht genug Kraft, uns tatsächlich tiefgreifend zu verändern. Das zweite ist der Schmerz. Schmerz verändert uns. Wer schon mal irgendwie so Bandscheibenvorfall oder irgendwie im Nackenbereich Verspannung hat, der weiß, dass es wirklich nötig ist, sich zu verändern. Man muss manchmal das ganze Leben verändern, den Lebensrhythmus verändern. Schmerzen sind manchmal so krass, dass man weiß, ich muss jetzt anders leben. Ich muss mehr Sport machen. Oder ich muss jenes abschalten und andere Dinge in mein Leben integrieren. Doch das Gemeine am Schmerz ist, sobald er vorbei ist, sobald der Schmerz vorbei ist, tut man wieder nicht das, was man sich vorgenommen hat. Ich musste sehr, sehr oft schon im Leben zur Krankengymnastik. Und dann sagt dann die Krankengymnastin, die Physiotherapeutin heißt es ja heute, sie machen aber die Übungen auch zu Hause, oder? Ja, na klar. Klar mache ich zu Hause diese Übungen. Ja. Ey, wenn es einem schon viel besser geht, dann lässt man's. Schmerz hat nur ganz, ganz kurze Zeit, tatsächlich die Kraft, mich zu verändern. Und sobald er nachlässt, ist mein Leben wieder das Alte. Deshalb gibt es eine dritte Möglichkeit, tiefgreifende Veränderung zu erleben. Und das ist die Liebe. Ey, für Liebe macht man Dinge, die man sonst nicht macht. Ich war mal so verliebt in eine Carmen. Und die, da war ich schon, ist ja auch egal. Da habe ich dann rausgefunden, dass die ein großer Kunstfan ist. Und zwar eine besondere Künstlerin liebt. Pippi Lotta Rist. Die macht absolute Scheiße. In meinen Augen, ja. Und da war eine Ausstellung in Berlin. Und natürlich bin ich mit Carmen da hingegangen. Die Liebe hat mich doch verändert. Und dann habe ich ihr noch ein Bildband von dieser Künstlerin geschenkt zum Geburtstag. Hat irgendwie 40 D-Mark gekostet damals. Ey, für Carmen hätte ich doch alles gemacht. Liebe verändert einen. Aus Liebe zu einem Menschen ändert man die Wurstsorte oder eine neue Marmelade nimmt man in sein Repertoire mit auf. Das macht man. Aus Liebe zu Menschen guckt man seine Lieblingsserie nicht mehr. Oder man hört auf, Champions League, nee, doch nicht, nein. Naja, es muss auch irgendwie, irgendwo hat die Liebe Grenzen. Ja, sie verändert mich tiefgreifend, aber ich merke an manchen Punkten, da bleibe ich mit meinen eigenen Bedürfnissen. Und wohl jeder hat auch die Erfahrung gemacht, dass Liebe wieder aufhört. Liebe ist keine endlose Quelle. Liebe ist nicht irgendein Planet wie die Sonne. Ist die Sonne ein Planet? Nein? Gut. Ein Himmelskörper wie die Sonne, wo man irgendwie denkt, die scheint immer. Die hat ewig Kraft. Man merkt, die eigene Liebe hat irgendwann auch Grenzen. Und wisst ihr, ich liebe meine Kinder total. Ich habe die süßesten Kinder der Welt. Und das ist objektiv so gemeint. Was ist hiermit? Ja, für alle. Sie sind natürlich super, ja. Aber Christian, unser kleiner Einjähriger, ja, der kratzt, der kotzt, der kackt. Und das führt einen manchmal an Grenzen. Und wenn er dann schreit und du weißt nicht, was er hat und du findest es nicht raus. Natürlich hört meine Liebe nicht auf, aber sie ist sehr, sehr stark hinterfragt in manchen Augenblicken. Und dann kriegen wir mit, dass Eltern sich trennen oder dass man vielleicht selber eine Freundschaft wieder beendet, weil die Liebe nicht endlos ist. So oft erleben wir das. So oft erleben wir das. Liebe verändert, aber sie hat auch oft nicht die Kraft, mich tiefgreifend für alle Zeiten zu verändern. Gibt es das Vierte noch? Das ist der Glaube. Der Glaube ist eine Riesenkraft. Der Glaube verändert Menschen. Der Glaube hat ganze Länder verändert. Kaum vorstellbar, dass der Glaube an den Nationalsozialismus hier in unserem Land vor 60, 65 Jahren noch so eine Kraft hatte, dass ein ganzes Volk Adolf Hitler nachgerannt ist. Mit allen Einschränkungen, gar keine Frage, und Widerstandskämpfern und so. Aber Menschen, die an eine Sache glauben, an eine Ideologie, an eine Religion, die tun Sachen, die erleben eine Veränderung, wo man denkt, wow, unglaublich. Und es muss jetzt gar nicht der christliche Glaube sein. Das kann auch der Glaube an irgendeine andere Idee, an irgendeine weltverändernde Idee sein. Der Glaube hat die Kraft, Dinge zu verändern. Aber auch da merkt man, wenn die Zeiten sich ändern, wenn es auf einmal schwer wird, kompliziert, dann nimmt man manchmal auch von diesen ganzen Sachen Abstand, an die man glaubt. Ob das nun Religion, Politik oder irgendwas anderes ist. Und wisst ihr, was alle vier Dinge gemeinsam haben? Und das ist genau das Problem. Es ist mein Wissen. Es ist mein Schmerz. Es ist meine Liebe. Es ist mein Glaube. Alles Dinge, die aus mir herauskommen. Alles Sachen, die ich produziere. Und das ist ganz, ganz logisch. Alles, was ich produziere, alles, was von mir kommt, hat Grenzen. Hat nicht endlose Kraft. Alles, was ich bewerkstelligen kann, stößt auch an Grenzen. Ich brauche also etwas, das von außen kommt. Und möglichst nicht von einem anderen Menschen. Denn das ist genauso begrenzt und stößt genauso an Grenzen und Enden. Ich bräuchte also etwas, wenn ich tatsächlich eine tiefgreifende Veränderung haben will, wenn ich irgendwas kennenlernen möchte, was nicht fehlerhaft ist, was nicht endlos ist, was nicht endlich ist, sondern endlos. Ich brauche also etwas von außen. Und da bleibe ich mal beim Begriff Glaube. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass Gott auch an mich glaubt. Nicht nur, dass ich an ihn glauben darf, das ist super. Ich lebe in einem freien Land, ich darf mich dafür entscheiden. Ich glaube, dass er sogar an mich glaubt. Denn Glaube hat nichts damit zu tun, dass ich etwas für wahr halte oder vermute. Also so nach dem Motto, ich glaube, morgen könnte es regnen. Ich glaube, der HSV wird deutscher Fußballmeister. Alles Dinge, die man glauben kann, aber das ist damit nicht gemeint. Das Wort Glaube kommt aus dem Mittelhochdeutschen, kommt von geloben. Und da kennen wir das Wort verloben her. Glaube bedeutet, sich an jemanden hängen, sich öffentlich zu einer Person stellen, einer Person sich anvertrauen. Das macht man bei einer Verlobung, öffentlich. Verliebt kann man auch heimlich sein. Verlobung ist immer öffentlich. Und das kann ich. Ich kann mich an Gott hängen. Ich kann eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm aufbauen. Ich kann tatsächlich öffentlich sagen, hey, ich liebe dich. Du bist meine Hoffnung. Danke, dass es dich gibt. Aber das hat oft Grenzen. Hey, Gott ist oft so schwer zu verstehen. Und Gott führt mich auch oft an Grenzen. Und manchmal weiß ich einfach nicht genau, was er will und warum er so ist, wie er ist. Und vieles verstehe ich bei ihm nicht. Und ich möchte ihm so gerne vertrauen. Ich möchte gerne eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm aufbauen. Aber das ist gar nicht so leicht. Und dann immer das Kreuz. Das verstehe ich oft nicht. Und dann hängt er da. Und dann denke ich, Mann, tu doch was. Häng doch da nicht so doof rum. Mach was. Mach was in meinem Leben. Tu doch jetzt mal ein Wunder, nicht nur damals. Veränder doch mal mich. Gib mir doch mal Kraft. Gib mir doch mal Hoffnung, wenn es mir beschissen geht. Aber du hängst da nur rum. Und ich spüre mein Glaube, der schon mich verändert, aber der stößt an Grenzen. Und deshalb ist das meine Hoffnung, und auch so irgendwie das Einzige, woran ich mich wirklich festhalte, dass er auch an mich glaubt. Und das ist grenzenlos. Und das endet auch nicht. Da verzweifelt er auch nicht dran. Er vertraut mir immer und immer und immer und immer. Hatte ich schon gesagt? Er vertraut mir immer und immer wieder neu. Immer wieder neu. Und hört nicht auf damit. Und er investiert immer in die Beziehung zu mir. Und er liebt mich immer. Und deshalb, wenn ich mir das so vorstelle, wie ich schon mein Kind, meine Kinder liebe, das ist schon so krass, so eine krasse Kraft, die man da hat. Und es muss noch viel krasser bei Gott sein, mir gegenüber. Ich vertraue darauf, dass er an mich glaubt. Dass er sich öffentlich zu mir stellt. Dass er in mein Leben investiert. Und Lukas, einen von euch beiden würde ich mal gerne nach vorne bitten. Ich gebe dir mal die Hand und das ist mir echt wichtig, das sage ich oft Leuten, also wer das schon mal von mir gehört hat, jetzt nicht abschalten. Lass mal los. Sind wir noch in Kontakt? Habe ich noch deine Hand?
Ja.
Und zwar ganz normal, ne?
So ja. Wie,
genau. Jetzt halt du mal meine Hand, ich lass mal los. Mhm. Und?
Eigentlich ich hab dir auch immer noch.
Genau, ja. Genau. Danke.
Ja.
Hey, Lukas, siehst gut aus heute Abend übrigens.
Danke.
Auch. Danke. Ja. Danke, Lukas. Danke. Das ist das Geheimnis. Wenn ich meine Hand loslasse, ist doch der Kontakt noch da. Und wisst ihr, das habe ich irgendwie erst spät begriffen, weil ich anders erzogen wurde. Gar nicht so sehr von meinen Eltern, die sind schon ziemlich cool, aber auch von der Gemeinde, in der ich war. Da hieß es immer, wenn du bei Gott loslässt, dann ist der Kontakt weg. Und du musst immer die Kraft haben, an ihm festzuhalten. Und mach nicht Dinge, dass du irgendwie tatsächlich von ihm wegkommst. Das glaube ich nicht mehr. Ich glaube es nicht mehr, denn das war der Beweis. Wenn einer loslässt, ist der Kontakt noch da, wenn der andere nicht loslässt. Und ich glaube, dass Gott mich nicht loslässt. Gott lässt mich nicht los. Diesen Jesus habe ich mir nicht bestellt. Der hat mich kennengelernt und der investiert in mein Leben. Das ist der Jesus, der tatsächlich die Chance hat, als Einziger mich tiefgreifend zu verändern. Weil es keine Kraft ist, die aus mir herauskommt, sondern weil es etwas ist, was von außen kommt, was von außen mein Leben grundlegend verändert. Und ich möchte mit einer ganz kurzen Geschichte enden, ja. Ich möchte mich auch ändern eigentlich, ja. Wie macht er das? Wie glaubt Gott an dich? Wie glaubt Jesus an dich? Wie investiert er in dein Leben? Eine Geschichte habe ich kennengelernt, die mich so berührt wie keine andere Geschichte, die ich bisher gehört habe. Das war bei diesem schrecklichen Tsunami in Südostasien. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, vor 5 Jahren, 300.000 Menschen sind gestorben, als dieser Tsunami ganze Landstriche weggepustet hat. Und wo so viele Menschen gestorben sind, 300.000. Ihr erinnert euch, oder? Boah, so in etwa manche. Üble Bilder, die man da sehen kann. Und von einer Familie wird erzählt, aus Australien, die haben dort Urlaub gemacht, in Indonesien. Familie Seal. Dass sie in ihrem Hotel waren, als diese Flutwelle kam. Der Vater war nicht da, die Mutter war mit den beiden Kindern alleine. Und da kommt diese Flutwelle und reißt die Mutter mit den beiden Kindern weg. Und sie hält natürlich beide Kinder fest und versucht irgendwie zu überleben und sich irgendwo festzuhalten. Und sie merkt, dass sie es nicht schaffen wird, es sei denn, sie lässt eins ihrer Kinder los. Und im Interview hat sie später gesagt, dass das natürlich die perverseste und krasseste Entscheidung ihres Lebens war. Sie wären sonst alle drei ersoffen und mit der Flut weggetrieben worden. Und wahrscheinlich in Zehnteln von Sekunden hat sie diese Entscheidung getroffen, hat den Älteren losgelassen. Der war 4, der Kleine war 1 Jahr. In der Hoffnung, ja, auch nicht in der Hoffnung, aber in der Hoffnung wenigstens das kleine Leben und sich retten zu können. Das hat sie dann auch gemacht. Und sie hat gesehen, wie ihr Sohn, ihr 4-Jähriger, mit der Flut weggerissen wird. Und das Wunder passiert. Klar passiert das Wunder. Und wie gut, dass es passiert, dass ein paar Tage später ein Soldat die Straße hochkommt mit diesem 1-Jährigen auf dem Arm und überall ruft, ob es Eltern dazu gibt. Nicht mit dem 1-Jährigen, mit dem 4-Jährigen. Und nach 3 Tagen trifft sich die Familie wieder und der Kleine hat tatsächlich überlebt. Er wurde von irgendjemand anders aufgefangen. Es ist ganz schwer nachzuvollziehen. Auf alle Fälle, dieser Soldat kommt die Straße hoch und die Familie wird wieder zusammengeführt. Und wisst ihr, ich glaube, dass das tatsächlich das Bild ist, wie Gott an mich glaubt. Stellt euch mal vor, die Frau hätte ein Nachbarkind und das eigene Kind im Arm gehabt. Welches Kind hätte sie wohl losgelassen? Hey, doch keine Frage, oder? Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Der hat sein Kind losgelassen und mich festgehalten. Und das nicht nur einmal, sondern das ist seine Art, mich zu lieben, seine Art, mir zu vertrauen. Die Sache mit Gott würde nicht funktionieren. Wir würden miteinander untergehen, wenn er uns beide festhalten würde. Gott hat sich entschieden, ein Kind loszulassen, und zwar Jesus, sein eigenes Kind, und mich und dich und dich und dich hat er festgehalten. So ist Gott. Keiner wäre so. Keiner. Er lässt Jesus los. Er schickt Jesus in den Tod. Er lässt Jesus fallen. Er macht Jesus zu dem beschissensten Sünder aller Zeiten. Alle werden es sehen. Am Kreuz. Was für ein Dreckschwein er ist. Und uns. Uns hält er fest. Uns hat er nicht losgelassen. Das ist seine Art. Das ist das, was ich an ihm liebe. Das ist das, warum ich ihm vertraue. Das ist das, warum ich nicht ohne ihn mehr leben möchte. Weil er mir das sagt. Dich lasse ich nicht los. Ich riskiere lieber mein eigenes Leben. Ich opfere lieber das Leben meines Sohnes, als dich loszulassen. So glaubt Gott an dich. So sehr liebt er dich. Er lässt dich nie im Leben los. Und das ist eine Kraft, mit der kann man nach Hause gehen. Mit der kann man sein Leben gestalten. Das ist eine Kraft, die einen so tiefgreifend verändert, weil man jetzt sicher sein Leben gestalten kann. Ey, das tut gut. Und wenn ihr in die Entscheidung kommt, mal an so eine Kasse zu treten, und wenn ihr an einen Punkt kommt, wo ihr denkt, ich muss jetzt mich auch irgendwie für Jesus mal entscheiden. Nabend. Dann bestellt doch den Jesus. Den Jesus, der dich nicht loslässt. Den Jesus, der an dich glaubt. Den Jesus, der dir vertraut. Und der sich öffentlich zu dir stellt. Und der sich bekennt zu dir. Und sagt, dich finde ich gut. Sie, ihn, finde ich super. Der Jesus ist es wert, tatsächlich ins Leben einzulassen. Und damit bekommst du eine Kraft, die dich tiefgreifend verändert. So. Ich höre jetzt auf, weil ich sonst noch weiterreden würde. Das macht mir nämlich echt Spaß, davon zu reden. Das macht mir echt Spaß, von Gott zu reden. Echt. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, still zu sein. Du kannst nochmal drüber nachdenken, was ich gesagt habe. Würde mich freuen, wenn du zugehört hattest heute Abend. Ja, muss ja nicht sein. Fände ich gut. Denk nochmal drüber nach und dann, glaube ich, kommt die Band nach vorne und wir haben eine Zeit zu beten, zu singen, ruhig zu werden oder einfach nochmal Gedanken zu äußern. Okay, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.